Ich wollte dich noch kurz fragen, ob wir noch mal so einen kleinen Frageexkurs machen könnten. Nur für ein paar Minuten.
Ja.
Lieber Bruder Müller. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Es geht darum, um zwischenmenschliche Beziehung, Partnerschaft außerhalb einer ehelichen Beziehung. Wie sieht das die Heilige Schrift? Weil viele sagen ja, wir sollen uns ja lieben. Der Mensch, ein Mann sucht eine Frau und geht zusammen. Ne? Der Mensch soll nicht alleine bleiben.
Ja.
Und sie sagen, ja, aber ne, wir möchten jetzt schon zusammenleben und leben ohne eine eheliche Verpflichtung oder Verbindung.
Das ist ja verkehrt. Also die Ehe in der alten Zeit auch, ich meine, aber Volk Israel war ja grundsätzlich eine öffentliche Angelegenheit, an der praktisch das ganze Dorf teilnahm.
Mhm.
Und dann waren die auch verehelicht. Das war ja nicht so wie jetzt, dass die da einfach zusammenziehen und ich meine, das Standesamt ist jetzt großzügig und sagt, also das könnt ihr machen, wie ihr wollt, obwohl ja die Kirchen, die sonst schief liegen, in diesem Punkt ja auch verlangen, ehe eine Trauung durchführen, müssen die standesamtlich getraut sein. Das heißt also, vom biblischen Standpunkt aus war eine Eheschließung eine öffentliche Geschichte. Also da musste das begründet haben werden und dann waren die auch verheiratet und lebten auch zusammen und nicht wie das jetzt ist, da die ziehen einfach zusammen, wenn sie Lust haben, ziehen sie wieder auseinander. Also das hat es früher nicht gegeben. Du sollst nicht Ehe brechen, steht da extra in den 10 Geboten mit drin. Und das heißt also, wenn die Ehe geschlossen worden ist, dann, guck mal, wenn die sich so zusammengefunden haben, waren im Alten Testament, war ja sogar die Todesstrafe festgelegt. Also das war eine unglückliche Geschichte. Und der Josef damals, der kriegt den ganzen Schreck, als auf einmal seine Maria, die er ja heiraten wollte, schwanger war. Und er zog sich nobel zurück, weil er sie nicht ins Unglück bringen wollte. Wenn er das öffentlich gemeldet hätte, dann wäre das eine schlimme Sache für die Maria geworden. Also das ist, biblisch gesehen, ist das so, dass man sich zusammenfinden muss und das öffentlich kundtut, jetzt sind wir Mann und Frau. Und wenn man das nicht macht, ich meine, das mit dem Standesamt, das ist erst später dazu gekommen, aber das war grundsätzlich, dass man sagt, gut, wir schließen uns zusammen und wir machen, früher musste ja noch das Brautgeld bezahlt werden und was alles. Also das muss ja ganz exakt geregelt werden. Aber in der Vergangenheit hier in unserem Lande musstest du das Brautgeld bezahlen, wenn du eine Braut heiraten wolltest, deine Schwiegervater erstmal fragen und alles so. Also das ging ja nicht, wie die das jetzt machen.
Kann man denn dann denn diejenigen Personen oder das Pärchen ohne Ehe einen Ehevertrag gemacht haben, beziehungsweise nicht Ehevertrag, sondern den Bund geschlossen haben, kann man diesen Status hinsichtlich der Heiligen Schrift den als Hurerei bezeichnen?
Naja, natürlich. Das ist ja klar. Und das ist halt Gang und Gäbe, das macht jeder, das ist auch vielleicht sagen, in den letzten 20 Jahren erst so gelaufen. Also als wir in Hannover noch wohnten, das ist jetzt 25 Jahre her, da war eine Frau, junge Frau, ins Haus eingezogen und die nahm dann auch einen Partner zu sich, aber da war im ganzen Haus, es waren 8 Parteien, die anderen 7 Parteien waren alle entsetzt. Aber heutzutage stellt sich kein Mensch mit an. Wir machen sie im Hause, wenn die ohne die so zusammenleben. Ich habe sie angesprochen, aber sie zucken mit den Achseln und naja, was willst du denn da machen? Der Staat genehmigt das, die Kirchen genehmigt das, äußert sich ja auch nicht.
Für einen Prediger bzw. für einen Menschen, der tauft, ist es natürlich unheimlich wichtig oder streng genommen ganz wichtig, dass die Menschen, die getauft werden wollen, natürlich schon vorher nach Gottes Regeln leben. Also nicht in einer Beziehung leben,
nee, natürlich,
die nur so geschlossen wurde, ohne Ehe.
Ja, es ist selbstverständlich. Also vom biblischen Standpunkt aus ist praktisch eine Ehe eine öffentliche Geschichte, die muss bekundet werden und dann leben die zusammen und sind durch den Segen Gottes, wenn er immer darüber gebetet hat, auch früher, sind die dann verbunden bis ans Ende ihres Lebens. Aber das ist ja heute nicht mehr. Also von den 5 Bischöfinnen hast du ja schon viel, die geschieden sind.
Ja, das ist richtig.
Ja, also das ist eine Sache. Das ist heute so üblich, aber das ist nicht im Sinne Jesu und auch nicht im Sinne Gottes.
Nach der Heiligen Schrift steht es ja sogar im Alten Testament drin, im ersten Buch Mose, dass Gott als zweites die Ehe segnete, ganz besonders nach dem Sabbat.
Ja, natürlich. natürlich. Und man wird Vater und Mutter verlassen und wird sich eben eine neue eheliche Gemeinschaft gründen. Mhm. Und da werden Kinder daraus entstehen. Aber heute ist eine traurige Geschichte da. Und ich meine, viele sind bedrückt. Und wenn heute zwei zusammenleben, in der Regel ist die Frau, aber heute ist schon umgekehrt. Früher war immer die Frau die Unglücklichere dabei. Denn wenn der Mann dann auf einmal auszog, dann war sie alleine. Heute muss der Mann bezahlen dafür. Heute sind mehr Frauen, die sich da plötzlich absetzen. Und gerade wenn sie nicht exakt verheiratet sind, dann schauen sie, was gehen mit einem Risiko ein. Das ist das Problem. Ich habe erst mit dem Herrn gesprochen, der da über uns wohnt. Der hat einen Buben und der ist jetzt bei ihm. Und ich dachte immer, der wäre verheiratet gewesen. Er sagte, ich habe nicht geheiratet und er muss aber trotzdem bezahlen dann. Aber jetzt hat er schon wieder eine andere Freundin und das frage ich ihn. Da wollen sie die heiraten, er will auch nicht heiraten. Also das, der wechselt da ständig, aber das ist doch keine Sache.
Wie sieht das für eine gläubige Frau aus, die einen nichtgläubigen Partner hat, nicht in der Ehebeziehung sich befindet, aber sie möchte getauft werden? Was kann sie tun, um den Weg, oder sagen wir so, das, was im Wege ist, was Barriere ist zur Taufe, was kann sie am besten machen?
Entweder muss er heiraten oder muss er sich absetzen. Man ist schon unglücklich, wenn du einen ungläubigen Partner hast. Das ist schon nichts Gescheites. Ob du den geheiratet hast oder so zusammenlebst, ist es beides verkehrt.
Ja.
Das ist außer Frage.
Was sagt der Geist der Weissagung dazu, wenn der Partner nicht gläubig ist?
Und du den heiratest?
Nee, ich sag mal, ob er heiratet oder nicht heiratet. Der Punkt ist ja, wenn jetzt eine Dame, ein Mädel mit einem ungläubigen Menschen zusammen ist, den sie unheimlich liebt, und wo sie weiß, dass er auch von Gott geführt wurde, dass sie zusammengekommen sind.
Naja, da kann der Teufel auch mitgewirkt haben. Also ich würde das von vornherein schon sehr, es ist heute üblich, aber sehr als riskant ansehen, mich mit einem zu befreunden und wo ich weiß, der ist nicht in der Gemeinde und auch egal, ob ich den dann heirate oder ob ich nur zusammenlebe, das ist beides nichts Scheiße. Ich erlebe das ja hier in der Gemeinde ständig. Also da sind dann Schwestern und die haben dann einen Mann, der kommt da ab und zu mal in Gottesdienst mit und die kannst du reden, wie du willst, das spielt keine Rolle und die haben tatsächlich geheiratet, aber seitdem die Frage, ob jetzt siehst du den Mann überhaupt nicht mehr. Und es kann natürlich sein, nach einer gewissen Zeit, dass es auch zu Hause Ärger gibt. Dann gibt es Ärger. Also ich habe das in Dortmund erlebt, da hatten wir 55 Schwestern, die mit einem nicht-adventistischen Mann verheiratet waren. Also eine wilde Ehe gab es dann noch nicht in dem Stil wie heute. 65 Schwestern, aber alle miteinander haben wir gesagt, das zweite Mal würden wir das nicht machen. Aber wo die Liebe hinfällt und wie das dann so ist, spielen Dinge eine Rolle damit, weil sind die Leute fasziniert, aber schon ein halbes Jahr später sieht die Sache ganz anders aus.
Was sagst du denn zu dem Punkt, wenn die Frau sagt, ja, die Kinder sollen gläubig erzogen werden? Wie funktioniert das, wenn ein Partner ungläubig ist?
Ja.
Das ist so eine schwierige Sache.
Das wird immer schwierig sein. Es wird immer ein Problem sein, weil der Einfluss des nicht-adventistischen Partners oft sehr groß ist und die Kinder sich dann den leichteren Weg aussuchen. Wenn sie sehen, der Vater, der geht auch nicht zum Gottesdienst regelmäßig und der bringt auch mal ein Glas Wein und so weiter, das sehen die Kinder doch. Und die Kinder suchen den leichteren Weg. Die sagen auch, der Vater, der macht das ja auch. Warum können wir das nicht machen? Also ich habe schon vielen, früher gab es so viele Mischehen nicht, aber wo Mischehen da waren, habe ich das ja auch schon gemerkt, wie das dann gelaufen ist. Tja, Religionsfälle, richtig. Kinder waren anders gewesen. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber in der Regel ist das keine gute Sache. Deswegen soll man ja mit den anderen, sagt der Apostel Paulus ja auch ganz deutlich, soll man ja in dieser Weise also keine enge Gemeinschaft pflegen.
Ich stelle mal eine ganz andere Frage hinsichtlich der Wiederverheiratung. Viele Menschen in der heutigen Zeit sagen sich, nee, mit dem Partner funktioniert das nicht mehr, ich lasse mich scheiden. Und dann geht's ja wieder los. Ja, aber nach biblischem Grund dürftest du ja gar nicht heiraten oder nach einem neuen Partner suchen oder in einer normalen, nicht normalen, sondern wieder in einer reinen Partnerschaft eingehen, ohne Heirat.
Es kommt natürlich jetzt drauf an. Es sind natürlich verschiedene Dinge zu beachten. Also ich meine, wenn jetzt der Mann sich mit einer anderen Partnerin eingelassen hat oder mit und so weiter und sich dann trennt, dann ist ja der zurückgegebene weibliche Partner wäre ja die Partnerin, die frühere Ehepartner wäre ja dann praktisch frei. Also die könnte sich einen, aber das jetzt so rauszufinden, wer ist letzten Endes der Schuldige, ist auch ein Problem. Aber der Apostel Paulus schreibt ja darauf hin, wenn ein Ehepaar vorhanden ist und die Frau sich dann der Gemeinde anschließt und der Partner sich daraufhin trennt, weil er mit so einer gläubigen Frau nichts zu tun haben will, dann sagt der Apostel Paulus, dann ist sie auch frei, dann kann sie ja auch wieder heiraten. Ja, aber sie soll sich nicht trennen,
Also von der Schrift her gesehen würde ich eher sagen, dass sie zwar sich trennen kann, aber neu heiraten...
Das sagt der Paulus, sie ist dann frei, aber sie soll sich nicht trennen. Also wenn sie einen unglücklichen Mann hat, soll sie bei ihm bleiben. Aber wenn der Mann sagt, mit der will ich nichts zu tun haben, dann ist das wieder eine ganz andere Situation. Also so sind die Dinge. Das ist heute, wird ja alles verwurscht. Das achtet ja gar nicht mehr darauf. Früher war das ein großes Ereignis. In ganz früherer Zeit war es sogar so, dass wenn jemand aus der Gemeinde, eine Schwester meinetwegen, einen nicht ewigen, also nicht adventistischen Mann geheiratet, wurde die ausgeschlossen. Das war ganz früher, vor vielleicht 60, 70 Jahren. Da waren die ganz streng. Und da sagten die also, das ist unmöglich dann. Und ich muss ja sagen, ich habe jedes Mal festgestellt, dass wenn solche Mischehen da zustande kamen, dass das dann nichts Gescheites war, dass die Frau in der Regel darunter nachher gelitten hat. Der Mann heutzutage, also früher war das so, dass der Mann war noch zur Arbeit gegangen, am Sonnabend war er Arbeitstag, heute ist er zu Hause, er will jetzt einen Garten umgraben oder Ventiler umräumen und die Frau geht zum Gottesdienst, hat sie schon Theater. Und alles diese Dinge, die dann angefallen sind. Also da hat schon der Paulus recht, indem er sagt, also wir haben mit Ungläubigen praktisch in der Weise nichts im Sinne. Und ganz, ganz ein Herz und eine Seele kannst du gar nicht sein, wenn der andere eine ganz andere Denkungsart hat. Kannst du nicht zusammen, mancher will noch nicht mal beten, da kannst du am Tisch noch nicht mal beten. Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, also mein Mann, der will das nicht und ich kann da nicht beten und was willst du da machen? Es waren aber Leute gewesen, die zur Gemeinde kamen, die waren vorher schon verheiratet, Katholiken oder so weiter und die sagten dann also, man der hat da überhaupt nichts im Sinne und wenn ich Andacht mache oder sagen wir mal, das aber zu Lektion lerne, dann muss ich mir extra ins Schlafzimmer setzen, weil mein Mann dem das nicht passt und der will das Fernsehen sehen. Also das gab immer Probleme dann. Ich meine, bei denen, die später sich entschieden haben, war es schwierig, aber dumm war es natürlich für die, die sich vor der Ehe entschieden hatten, dann einen nicht ehelichen Mann zu heiraten und die hatten genau dasselbe Problem nachher. Also das ist eine unglückliche Sache, heute wird das praktiziert und die Gemeinde kümmert sich im Großen gar nicht mehr drum, der Prediger interessiert sich da auch nicht mehr drum und er wuschelt halt jeder um, aber ideal ist das noch nie gewesen und heute auch nicht.
Tja, dann bedanke ich mich schon mal dafür, lieber Bodemüller.
Ja, die Sache ist an für sich relativ einfach, wenn du dich an die Heilige Schrift hältst. Aber heute passt man sich halt an die Zeit an und an die Umgebung. Das in der Kirche, guck mal, die haben Homosexuelle, werden ja da sogar getraut und was ist denn das? Homosexuelle Pfarrer laufen da rum. Und die Bischöfe sind da, die sagen gleich, ich stelle auch homosexuelle Pfarrer oder Pfarrerinnen ein. Also, was ist denn das für eine Sache da? Und hast noch beschimpft, wenn du da irgendwas dagegen sagst. Also, das ist eine Zeit heute. Die im alten Israel, die Heiden, die wussten auch, wo es ihnen gefehlt hat. Die ohne von Israel, die Gläubigen, passen sich praktisch an. Und heute ist es genauso, es werden einzelne sein, die werden stabil bleiben. Was kommt da nicht an die Gemeinde im Himmel, sondern nur die Gott äußert, auch in diesen Fragen.
Tja, die Zeit von Sodom und Gomorra kommt immer näher, habe ich das gesehen.
Ja, natürlich, und es ist ja so, wie es auch Jesus sagte, dass es sein wird wie zur Zeit des Noah, wo die Leute eben essen wollen gut und wollen gut trinken heute und erleben leben. Und so läuft es heute. Und das ist Punkt Nummer eins und alles andere, das wird hinten angeschoben, obwohl die Zeit so ernst ist, dass du sagen musst, wie das jetzt weitergeht, muss man auf Gottes Wort achten und es ist vorausgesagt, dass halt diese Zeit des Unglaubens kommen wird, die Zeit, die auch über die Gemeinde kommen wird, des Unglaubens, und ich bereits ganz deutlich, und es ist jetzt, und da wirst du nichts mehr zurückschieben können, wirst du auch nicht mehr bremsen können, kannst du nicht mehr. Und wenn du deine Stimme erhebst, dann ist es schon das Wohnen und dann sagen die, naja, der ist ein bisschen noch bedingt und der ist noch so traditionell näher, das ist heute die Regel. Ich erlebe das ja nicht äußere und dann höre ich halt mir direkt gegenüber nicht, aber im Hintergrund merke ich dann schon, dass manche das nicht passt. Da muss man halt trotzdem stabil sein, ich will in den Himmel kommen und wenn mich jemand fragt, dann sage ich ihm das auch, genau, das ist ein Problem mit dem Schmuck, die laufen alle rum, wie der Weg, dann Bäume, aber wenn du sagst, dann explodieren die bald. Das ist schlimm, ich habe keine Nerven früher mit Schmuck, das wenn die Hose getan und Ketten und Ohrringen alles an. Das wird sich kein Mensch mehr sehen.
Ja, und die Art der Kleidung zum Teil, die aufreißt.
Die Art der Kleidung natürlich und auch die Predigerfrauen laufen ja so rum. Und was willst du da viel sagen? Wie wollen die anderen, wie wollen die Jugend reisen. Da ist gar nichts drin. Wenn die Fans vorfahren, was gibt es denn? Das Land hat da nicht alles. Und es war alles versichert, dass gewissenhafte Richtlinien sind. Damals der liebe Gott im Himmel, der wollte ja von Israel umbringen, als der aufs Golgatha hat. Angst und alle angewiesen, jetzt nicht neuer Schmuck ab, oder ich weiß, was ich zu tun habe. Da hat noch der Mose noch, ist noch bitte da eingetreten dafür. Und dann hat Gott noch Gnade walten lassen, aber das blinkt immer wieder durch im Alten Testament und natürlich auch im Neuen Testament. Und das ignorieren heute die Leute, wollte ich gar nicht wissen.
Ja, Paulus hat das Gebot klar.
Naja, natürlich. Und deswegen, da muss man sich dann, müsste man sich dran halten, aber macht es auch nicht vor. Man sagt, also nach welchen die Gemeinde gucke, dann muss ich sagen, dann haben die meisten haben ihre Ketten umgehängt und Ohrringe fallen auch schon an und Armreifen und was alles gehört nochmal dazu. Aber das war noch vor 50 Jahren in dem Stil, war das nicht. Aber das hat sich jetzt so eingebürgert und hier macht es halt nach. Und der Prediger, der schweigt, was seine Frau genauso macht, was willst du denn sagen? Gar nichts. Also da sind manche Dinge, die da heute laufen und die uns zeigen, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo es kräftig hin und her geht und jeder seinen Weg selbst gehen muss, durch Anweisung des Wortes Gottes und Beeinflussung von dem Geiste, der uns von Jesus nahegebracht wird.
Ich bekomme immer zu hören, wenn ich Klartext hinsichtlich der Heiligen Schrift meine Äußerungen ausführe, dass ich dann direkt und sehr verletzend wirke. Aber ich denke mir, Paulus und alle anderen haben Klartext gesprochen. Sie haben nicht wirklich Unschleife gemacht.
Ich meine, du kannst es auch mit entsprechenden Worten versuchen, freundlich darzulegen. Aber wenn du nach dem Ezekiel gehst, ist ja die Situation so, wenn du siehst, dass einer was verkehrt macht und du sprichst ihn nicht an und warnst ihn nicht, lässt du mitschuldig. Ist natürlich ein hartes Wort und ich habe mich daran immer noch gehalten, aber Schwester Weiz sagt zum Beispiel, was der Schmuck anbelangt, die sagt, wenn einer Schmuck trägt, dann hat es gar keinen Sinn, den anzusprechen, der wird unter die Betreffende legt den Schmuck ab, aber nach ein, zwei Monaten hängt die den wieder dran, das ist auch so die Praxis. Und da sagt Schwester Weiz, das Herz von diesen Leuten ist noch gar nicht bekehrt. Die haben sich zwar äußerlich taufen lassen, aber das sind keine bekehrten Leute. Erst wenn sie bekehrt sind, das Herz bekehrt ist, dann legen sie von alleine diese Geschichte ab. Das sagt die Gemeinde. Und die sagt, da brauchst du gar nicht dich anstrengen und die guten Leute groß bereden. Die werden trotzdem nicht drauf im Augenblick vielleicht. Und dann schauen sie an, dann machen sie alle und dann sind die wieder genauso wie vorher dran. Es sei denn, ihr Herz wird bekehrt und ist bekehrt tatsächlich durch die Berührung des Geistes. Des Gottes und dass sie sich mit dem Wort beschäftigen. Die meisten Leser gar nicht mehr in der Bibel, die gar nicht mehr, was da drin steht. Und in den Predigten ist ja sowas heute auch nicht mehr. Jetzt ist das Gegenteil. Erst da zu einer Predigt, hätte man früher, da waren die so eng. Und habe ich auf der Marie das jetzt gehört. Früher waren die so eng und so streng. Und dann ist das doch nicht mal eine Kette drauf. Und dann, heute ist das doch, wir leben heute in der Freiheit. So reden die vom Podium aus. Was willst du da von den Geschwistern erwarten? Gar nichts.
Ich habe noch eine interessante Frage für dich. Warum gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr solche oder überhaupt Wunder und Taten Gottes wie früher bei den Aposteln? Man sieht ja nichts, man hört ja, man glaubt ja nur, aber große Wunder?
Es gibt ja noch Wunder. Ich meine, es ist natürlich so, heute ist manches etwas anders. Nimmst du mal die Heilungen zum Beispiel. Ja, heute hast du ja viele Möglichkeiten, dass die Gott schon wirken kann, also durch die Ärzte und so. Aber du hast auch da oft Wunder, dass die Ärzte dir sagen, ein paar Mal erlebt, nicht bei mir, sondern bei Geschwistern, wo der Arzt sagt, da ist nichts zu machen, auf einmal waren die wieder gesund. Das gibt es auch. Oder es gibt manches, was plötzlich passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, aber oft schätzen wir das gar nicht als besonderes Wunder ein, sondern manche Sachen Zufall, dass das jetzt so sich noch positiv gestaltet, das ist die andere Sache.
Ich habe gemerkt, dass bei manchen Wundern, wo Menschen tatsächlich in einer seelischen Not waren, die Ärzte konnten nicht mehr helfen, als der Betroffene ernsthaftig nach Gott oder zu Gott gebetet hat, wurde er erhört und die schwere Krankheit ist sofort verschwunden.
Ja, das ist richtig, gell, aber auf der anderen Seite musst du natürlich es so sehen, du kannst auch bei einem kranken Menschen gebeten und kannst auch die Salbung natürlich vornehmen, das kannst du auch, aber das besagt jetzt nicht, dass der Betreffende unbedingt wieder gesund werden muss, sondern es besagt nur, dass er jetzt in enger Verbundenheit mit Gott steht und man weiß vorher gar nicht, wie, wenn er wieder gesund wird, was dann kommt. Du hast ja oft einen Unglück. Bei kleinen Kindern zum Beispiel, die überfahren werden vom Auto oder ja, natürlich die Eltern und sagen, wie konnte das alles passieren? Ja, lasse die Kindlein zu mir kommen, sagt Jesus. Und damit kannst du sagen, gut, das Kind wird gerettet, auch wenn es noch jung war, meinetwegen 5, 6 Jahre alt und ist noch nicht getauft worden, dann wird es gerettet, außer Frage. Man weiß aber nicht, wie die Entwicklung des Kindes geworden wäre, wenn das Kind älter geworden wäre. Und das ist das, was ich denn den Eltern, was mir öfter passiert, was ich den Eltern sagen muss. Natürlich ist es traurig, das Kind nicht mehr um sich haben. Aber wie oft ist passiert, dass die Kinder auf einmal eigene Wege gehen und die Eltern sind tief erschüttert und alles Mögliche. Das ist ihnen dann erspart in dem Wissen, wenn wir uns nach Gottes Weisung halten, werden wir einmal, wenn alles auf Erden zu Ende ist, ja unser Kind wiedersehen. Das ist das Einzige, was den Leuten sagen kannst dann.
In dem Punkt hast du wirklich recht, denn ich habe schon Familien kennengelernt, wo die Eltern sehr gläubig sind, aber sämtliche Kinder, alle, mit allen Enkelkindern, durch die Bank, kein einziges gläubig.
Ja, siehst du, das hast du heute sehr, sehr oft. Und bei treuen Geschwistern und so, denen sowas passiert, da kann man schon in diesem Sinne mit ihnen sprechen. Und letzten Endes, alles, was Gott tut, ist für uns an und für sich zum Positiven, auch dann, wenn man mal durch die Krankheit durch muss und wenn einer dann auch in der Krankheit zur Ruhe gelegt wird und er war in enger Verbundenheit mit Gott und hat Gott um Vergebung für alles gebeten und ist vorbereitet, dann ist das Beste, was ihm geschehen kann, denn sonst könnte manches andere passieren. Wie schnell gehen die Jahre vorüber, wie schnell bist du älter dann und eines Tages ist die Lebenszeit ja sowieso zu Ende. Und viele Menschen hängen halt an diesem Leben und denken, da haben wir großes Glück. Aber das größte Glück ist eigentlich die Verbindung zu Gott, dass wir einmal teilhaben dürfen an seinem Reich. Darum geht es doch letzten Endes bei uns.
Ja,
aber das wird in Vergessenheit geschoben und Leute lamentieren viel darüber. Aber letzten Endes, also Gott macht schon manches, was wir oft als Wunder gar nicht ansehen, sondern als selbstverständlich hinterher betrachten. Aber wo Gott doch uns bewahrt hat von manchem Bösen und von manchem Unglücklichen und uns geholfen hat, vielleicht auch in anderer Weise, als wir es uns vorgestellt haben. Also es ist eine gefährliche Zeit, die wir durchleben und da muss jeder selbst eng verbunden sein, auf Gottes Wort achten, verbunden sein mit Gott und auf das Jesus zum Vorbild sich nehmen. Das ist das Einzige, was man machen kann heute. Viele Leute befragen kannst du gar nicht mehr, weil da oft jeder was anderes erzählt.
Und sonst, wie geht es dir soweit?
Ich hatte jetzt 4 Vorträge gehabt hier.
Ja, waren die denn erfolgreich so von deiner Seite?
Nein, das war jetzt nicht öffentlich groß programmiert worden, sondern das war mehr am Freitagabend. Wir hatten früher Freitagabend Andachten und die sind dann weggefallen, weil viele Geschwister gar nicht mehr kommen konnten und manche waren zu alt und manche schon gestorben, die immer gekommen waren und jetzt wollten die mal einen gewissen Auftrieb haben und da haben sie mich dann gebeten, Vorträge zu halten, die wir hauptsächlich über Ägypten dann, in Ägypten und Mesopotamien und so die alten Geschichten, aber die hängen ja eng zusammen mit der biblischen Geschichte auch. Und deswegen war auch ein ganz guter Besuch von den Geschwistern und es waren auch Gäste da, aber es war ja nicht außer weder durch die Zeitung noch durch Plakate geworben worden, sondern nur in der Gemeinde angesagt. Aber ich war über den Besuch, der da war, ganz zufrieden gewesen. Naja, das waren männlich Bilder gewesen und interessante Sachen gewesen. Und viele gibt es ja heute, die nicht mehr anerkennen, dass Mose tatsächlich die Bücher geschrieben hat und das wären alles Legenden und sie wären also historisch nicht akzeptabel und das sind ja die Auffassungen, die du heute ja überall hörst. Und dadurch kommt ja die Idee mit der Entwicklungstheorie da, mit der Frage, ob überhaupt Mose der Kanon gab von der Schöpfung und das ist ja mehr legendär geschildert und wir müssen mehr auf die Wissenschaft achten und deswegen hast du ja die Ideen über die Entwicklung des Lebens über Jahrmillionen. Und im biblischen Text wird dann was anderes gesagt, aber da gibt es auch historische Dinge, die man wirklich respektieren und hochachten muss. Und durch die Archäologie hat man einiges entdeckt, was man vorher gar nicht wusste. Und das kam dann in diesen Abenden an die Reihe, zum Beispiel, dass der Daniel mitgekriegt hatte, dass der Nebukadnezar 7 Jahre Gas fressen würde. Und das hat man immer abgetan als komische legendäre Darstellung. Aber man hat im britischen Museum Texte gefunden, wo eine ganze Zeit der Nebukadnezar aus dem Regierungsamt, ohne dass die Bevölkerung das gewusst hat, ausgeschieden war, weil er noch nicht mal seine Familienmitglieder kannte. Da hatte sein Sohn dann die Regentschaft übernommen und dann nach einer gewissen Zeit wurde er wieder normal und hat dann regiert bis zum Jahre, also 62 Jahre hindurch. Und das wissen die meisten Leute nicht, aber du hast jetzt Unterlagen bekommen aus der alten Zeit, weil man ja schon sehr früh angefangen hat zu schreiben, schon angeblich, als die Zeitangaben sind sind ja nur erhalten geblieben und die wird man aussterben. Also das ist, das immer, passiert immer wieder, dass was dazukommt und das bestätigt, was im biblischen Text steht.
Ja, meist wird natürlich dagegen widersprochen, dass Daniel 650 Jahre vor Christus gelebt hat.
Das ist ein Quatsch, das ist ein super Quatsch, denn das alte Testament war ja schon um 300, ist ja schon längst abgeschlossen gewesen, da wurde ja schon diese Septuaginta hergestellt, das heißt also die griechische Übersetzung, da war das alte Testament ja schon fertig, da ist nichts mehr dazugefügt worden, da gibt es Spinner bei uns auch, die sagen, das Mosebuch wäre erst 150 oder 100 Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden, das ist ein Unsinn, also die Septuaginta ist 295 in Alexandrin, in Alexandria unten, doch von den 70, 72 Juden da verfasst worden, weil die das alte Testament kaum mehr lesen konnten, das alte Hebräische ist sehr schwierig, weil das ja nur die Konsonanten hat und da war das schon abgeschlossen, da kann doch keiner fantasieren und zwar 150 vor Christus wurde erst das Danielbuch geschrieben, also Spinnerei ist das, das sprechen die nur deswegen aus, weil die sagen, wie konnte der Daniel wissen von Griechenland und das Rom dann kommt, das gibt es doch gar nicht, sagen die, woher konnte der vorher wissen, dass Babylon, Persien, ja das konnte man noch ahnen, aber Griechenland und Rom dann kommt, also der muss ja, kann das erst geschrieben haben, wo schon Rom langsam sichtbar geworden ist und deswegen spinnen die und erzählen was von 150 vor Christus, aber das ist Unsinn. Also das kann ja kein Mensch glauben, doch das ist auf der Septuaginta ist auch abgeschlossen worden.
Nein,
also das sind manche Dinge, zum Beispiel nimmst du den Sanherib, der Sanherib, der stand ja mit seiner Armee, er selbst ja nicht, aber durch den General vor Jerusalem, und ja, Jerusalem hat er belagert und wollte Jerusalem einnehmen und der ist hier, hat ja zu Gott gebetet und Gott hat ihn erhört ihn und hat nun Wunder getan, dass die ganze die 185.000, die waren ja in einer Nacht gestorben. Der Engel des Herrn schlug sie im Geschichtsbuch, wenn er nachliest, da heißt es, durch die Pest sind die umgekommen. Aber der Sanherib, der ist nachher zurückgekehrt nach Ninive, dort hatte er seine Residenz und auf seinem Palast hat er die Reste gefunden. Und da steht im Bibeltext, dass zwei seiner Söhne, die werden auch namentlich genannt, ihn als im Tempel des heidnischen Gottes dort anbeten wollte, ermordet haben. Aber in der Geschichte war nur immer von einem Sohn die Rede gewesen, den umgebracht hat in einem Geschichtswerk. Aber jetzt hat man Unterlagen gefunden, und das ist hochinteressant, babylonische Unterlagen, die bestätigen, dass es zwei Söhne gewesen sind. Also hat der biblische Text eine richtige Aussage gemacht. Also solche kleinen Dinge, die bestätigen ein, dass das historisch stabil ist und nicht Fantasien sind, die da geschildert werden. Also, und das haben wir uns halt unterhalten, da über diese Dinge und das Bilder gezeigt aus diesen Gegenden. Ich habe das ja bereist früher alles mal und mir das angeguckt und viele Foto, also Dias gemacht und da konnte man den Geschwistern schon einiges erzählen darüber. Ja, sie waren auch ganz alle erfreut und wurden erinnert an vergangene Zeiten und dass die Heilige Schrift wirklich eine wunderbare Offenbarung ist, die uns Gott übermittelt hat und dass wir auch danach lebens